Ja, wir kommen heute zur Abschlusspredigt über das Buch Jeremia. Nachdem wir den letzten drei Predigten über dieses spannende alttestamentliche Buch doch schwerpunktmäßig über das Gericht und deren Folgen gehört haben, wollen wir heute Morgen mehr unseren Blick auf die Trostworte Gottes für sein Volk richten. Solche Hoffnungsworte gibt es ja durch das ganze Buch verstreut hindurch, aber doch gibt es auch ganz konzentriert eine Stelle, wo Gott über mehrere Kapitel hinweg diese Worte der Hoffnung weitergibt. In Kapitel 30 bis 33, diese werden deshalb gerne auch das Buch des Trostes genannt, vor allem als Trostbuch Israels. Und sie verkündigen genau das, was Jeremia als zweites Ziel seiner Berufung gesagt bekommen hat, nämlich das Aufbauen und das Pflanzen gehöre zu seiner Aufgabe. In den ersten 29 Kapiteln dieses Buches war Jeremia nämlich vor allem mit dem Entwurzeln, mit dem Rausreißen, Zerstören beschäftigt, zumindest was seine Ankündigungen betraf. Und so zeigt sich hier insgesamt ein wichtiges Prinzip Gottes, das wir auch beim Propheten Jesaja schon finden, nämlich, dass auf die Gerichtsbotschaft eine Heilsbotschaft folgt. Gott kann letztlich nichts Neues aufbauen auf dem Fundament der Sünde und des Ungehorsams. Das Südreich Juda muss daher zuerst geläutert, muss tiefgreifenden Veränderungen unterzogen worden, bevor sich diese Heilsworte, die wir hier in Jeremia 30 bis 33 finden, wirklich ausgelebt, bis erfüllt werden können. So habe ich das Thema für heute Morgen auch nach dem benannt, was wir über Gottes Willen lernen können in diesen Kapiteln oder insgesamt aus dem Buch Jeremia, nämlich Gott gibt sein Volk nicht auf. Gott gibt sein Volk nicht auf. Er verheißt einen neuen Bund. Oder man könnte auch sagen, der Gott, der die Dinge neu macht. Der Gott, der die Dinge neu macht. Das ist ja übrigens auch für uns als neutestamentliche Gläubige der große Gewinn, dass Gott uns nicht aufgibt, dass er uns nachgeht, dass er treu ist, auch wenn wir untreu sind. Ja, dass er eine Lösung für das Sündenproblem im neuen Bund gefunden hat. Versetzen wir uns nochmal in die Situation damals zur Zeit Jeremias. Wir befinden uns zeitlich im 10. Regierungsjahr des Königs Zedekias, das war der letzte, also unmittelbar vor dem endgültigen Zusammenbruch des Königreiches Juda. Nebukadnezar, er steht schon vor den Toren Jerusalems und zwar schon eine ganze Weile. Seine Belagerung dauert schon so lange an, dass in der Stadt eine große Hungersnot ist. Auch die Pest wütet schon um sich. Das heißt, Juda war wirklich am Tiefpunkt angekommen und das Volk brauchte dringend Trost. Trost und Hoffnung. Dazu kommt, dass man den Prophet Jeremia im Gefängnishof eingekerkert hatte, eingesperrt, weil man seine Predigten nicht mehr hören wollte. Man wollte endlich Ruhe haben von diesem Propheten. Der König Zedekia erlässt ihn, vielleicht aus einem schlechten Gewissen heraus, zwar noch zweimal zu sich kommen, aber im Prinzip gibt es nichts Neues zu verkündigen, außer dem bereits Gesagten, nämlich, dass Zedekia sich doch endlich unter das Gericht Gottes beugen solle, was er aber nicht wollte. Und in dieser dunklen Stunde hat Gott nun eine Botschaft, eine großartige Botschaft für sein Volk. Mitten in dieser Notzeit, in der der Prophet in Ketten sitzt, in der belagerten Stadt Jerusalem, da gibt Gott ihm wunderbare Ausblicke für die Zukunft. Und eröffnet ihm einen Horizont der Hoffnung, der von einem neuen Heil, von einem neuen Bund geprägt ist. Gott, er verspricht nämlich, dass sein Volk nicht gänzlich umkommen soll, Jeremia 30, Vers 11, sondern dass ein Neuanfang möglich sein wird. Ja, noch mehr, die Zeit soll kommen, in der auch die Heidenvölker, nicht nur die Juden, sondern auch die anderen Völker, die Wahrheit Gottes anerkennen werden, ihn kennenlernen, persönlich kennenlernen dürfen durch das Erlösungswerk Jesu. Und auch sie werden Teil dieses neuen Bundes. Das heißt, das Abreißen und Zerstören, was Jeremia so viel verkündigen musste, hat am Ende nicht das letzte Wort, sondern es ist nur die Voraussetzung für den Wiederaufbau, für den Neuanfang Gottes mit seinem Volk. Gott hat schließlich keinen Spaß daran, Menschen zu züchtigen. Sein Gericht ist vielmehr ein Ausdruck seiner Liebe, die so sehr besorgt ist um das Heil seines Volkes. Weil aber Juda nicht umgekehrt ist, das haben wir in den vergangenen Predigten, glaube ich, ausführlich gehört, deshalb hatte Gott gar keine andere Wahl, als das Gericht schließlich umzusetzen, seine Drohungen wahrzumachen. Ansonsten hätte er sich ja auch unglaubwürdig gemacht. Wie ein Vater, der immer nur ankündigt, wenn du nicht hörst, wenn pass auf, es passiert was. Und letztlich macht er doch nichts von seinen angedrohten Konsequenzen. Gott aber ist ein heiliger Gott, ein gerechter Gott. Er steht zu seinem Wort und er kann fünf niemals gerade sein lassen. Und umso größer ist es deshalb, dass nach dem Gericht wieder seine Gnade aufleuchtet. Gott schenkt einen Neubeginn. Es gibt ein Danach. Und das ganz Besondere an dieser Heilsschau, die Jeremia hier hat, ist auch immer wieder dieses zentrale, göttliche Ich will. Wenn wir diese Kapitel 30 bis 33 nochmal studieren würden zu Hause, würde uns das auffallen. Ich will, sagt Gott die ganze Zeit hindurch. Das heißt, es geht von Gott aus, wenn ein Neuanfang möglich ist. Von ihm geht die Initiative aus. Er geht Schritte auf sein Volk zu, wogegen sie immer weiter weg von ihm gegangen waren. Was erfahren wir nun konkret in diesen vier Kapiteln hier über den Neuanfang Gottes mit seinem Volk? Zwei Themenbereiche wollen wir uns heute Morgen hier etwas genauer anschauen aus der Fülle der Informationen dort. Erstens, der Gott, der die Dinge neu macht, sichert Rückkehr und Wiederherstellung zu. Und das Zweite ist, der Gott, der die Dinge neu macht, verheißt einen neuen Bund. Kapitel 31 dann. Starten wir in Kapitel 30. Gott sichert Rückkehr und Wiederherstellung zu. Wir lesen hier mal die ersten drei Verse von diesem tröstlichen Ausblick Gottes. Das Wort, das vom Herrn in Jeremia erging, lautete folgendermaßen: So spricht der Herr, der Gott Israels, schreibe dir alle Worte, die ich zu dir geredet habe, in ein Buch. Hat er ja gemacht, beziehungsweise sein Schreiber Baruch. Denn wisse wohl, es kommt die Zeit, so lautet der Ausspruch des Herrn, da werde ich das Geschick meines Volkes Israel und Juda wenden. So spricht der Herr, und sie in das Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Ja, sie sollen es wieder in Besitz nehmen. Das Besondere an dieser Stelle ist, Gott verheißt hier nicht nur dem Südreich Juda, das eigentlich gerade im Fokus ist, sondern auch dem Nordreich Israel, dass sie wieder zurückkommen werden an den Ort, in das Land, das Gott ihnen gegeben hat. Und zwar als vereintes Volk, nicht mehr als getrenntes Nord- und Südreich, so wie es seit den Söhnen Salomos ja eingeführt wurde. Nein, Gott schafft wieder eine Einheit. Und während sich dieses Versprechen auf letzten Endes auf die Sammlung der Juden am Ende der Zeit bezieht, war es sicher auch für die Weggeführten eine Ermutigung zu wissen, ja, Gott kann einen Neuanfang machen. Gott gibt uns als Volk nicht auf. Und in Folgeversen führt Gott seinen Plan noch ein bisschen weiter aus, seinen Plan der Erneuerung, der Errettung in zwei Etappen. Das erste ist die Zeit der Drangsal im Exil, wird uns hier beschrieben, und schließlich auch die Rückkehr, zweitens die Rückkehr der Juden in ihr Land. Vers 11 am Ende macht sehr deutlich, dass die Zeit der Drangsal im Exil alternativlos ist. Dort heißt es, denn über alle Völker, unter die ich dich zerstreut habe, will ich völlige Vernichtung bringen. Dich allein will ich nicht völlig vernichten, sondern dich nur nach Gebühr, so wie du es verdient hast, züchtigen, sagt Gott. Denn ganz ungestraft kann ich dich nicht lassen. Das hatten wir vorher schon angesprochen, der heilige Gott, er muss Sünde bestrafen. Und so kommt vor dieser neuen angekündigten Heilsphase zunächst das Gericht, die Läuterung. Da kommen sie nicht drum rum. Und in den Versen 15 betont Gott noch einmal, dass Israel selbst verschuldet in die Gefangenschaft geht. Und dass im Prinzip alles Jammern keinen Wert hat. Es heißt dort in Vers 15, warum klagst du jetzt über deine Wunden, Israel? Warum schreist du in deinem Schmerz, den niemand lindern kann? Weil deine Schuld so groß ist und du viele Sünden begangen hast, darum habe ich dich so zugerichtet, sagt Gott. Interessant an dieser Stelle ist auch die Feststellung hier in Vers 14, wo Gott sagt, alle deine Liebhaber haben dich vergessen und kümmern sich nicht mehr um dich, denn ich schlug auf dich ein, als wäre ich dein Feind, so hart habe ich dich bestraft wegen deiner zahllosen Vergehen. Ja, wie oft hatte Gott schon durch den Mund der Propheten vor dem Abfall, vor dem Götzendienst gewarnt, ihnen deutlich gemacht, dass es Ehebruch ist, wenn sie den Bund mit Jahwe verlassen und anderen Göttern nachhuren, Hilfe von ihnen erwarten. Sie haben ja um Regen, um alles Mögliche gebeten, diese Götter angefleht, aber sie konnten natürlich nichts machen. Und jetzt, wo es ihnen so schlecht geht, war nichts mehr zu sehen von diesen Göttern, denen sie gedient hatten. Wo waren sie jetzt alle? Diese vielen fremden Götzen, ihre Liebhaber, wie Gott sie nennt. Konnten sie Israel jetzt nicht helfen? Ihre Schmerzen lindern, wie es hier heißt? Ihre Wunden heilen? Vers 12 gibt hier Antwort, nein, keine Chance. Niemand kann diese Wunden heilen, sagt Gott dort selber. Dafür gibt es keine Medizin, außer eben sein gerechtes Gericht. Und was die Hilfe von fremden Göttern betrifft, hat sich bis heute nichts geändert. Da, wo wir uns auf die Angebote des Teufels einlassen, uns Hilfe außerhalb von Gott erhoffen, von Menschen, von Dingen, von Institutionen, wo wir anderen Göttern nachlaufen, wo wir Gott auf die Ersatzbank stellen, wo wir ihn nur als Notrufsäule betätigen, da fallen wir immer auf die Nase. In einem Liedtext einer deutschen Musikgruppe heißt es so treffend, du elendige Schlange, du redest mir ein, ich wäre aus Gold, du Blender, ich lass mich von dir nicht verändern. Du kommst vor dem Fall, behauptest, ich könnte fliegen, aber am Ende liege ich dann am Boden. Du lässt mich liegen. Große Versprechen stehen am Anfang. So ist es bei jeder Versuchung, die wir ja alle kennen. Versuchungen, die uns tagtäglich begegnen. Der Blender versucht uns, die Sünde in den tollsten Farben lieb zu machen, es uns als das Beste zu verkaufen. Aber am Ende stehen wir mit leeren Händen da. Und der Versucher, er lacht sich ins Fäustchen. Er lässt uns gnadenlos zu Boden fallen und er lässt uns auch noch liegen. Er möchte uns ja gerade nicht helfen, sondern kaputt machen, unser Leben ruinieren, uns in sein Fahrwasser hineinbringen. Und wie anders sind da die Worte Gottes an sein Volk. Er sagt zwar, ich kann nicht anders, als euch den Weg durch das Gericht hindurchzuführen, aber danach. Danach machen wir einen Neuanfang, es geht weiter. Ich gebe euch nicht auf. Das ist hier diese zweite große Ankündigung in Kapitel 30, die Rückkehr der Juden in ihr Land. In Vers 10 von Kapitel 30 heißt es, fürchtet euch nicht, ihr Nachkommen von Jakob, meine Diener. Habt keine Angst, Volk Israel, denn ich, der Herr, verspreche euch, aus einem fernen Land werde ich euch zurückholen. Ja, ich befreie eure Nachkommen aus dem Land, in dem sie Gefangene sind. Dann werdet ihr in Frieden und Sicherheit leben. Niemand bedroht euch mehr, denn ich, der Herr, bin bei euch, um euch zu helfen. Was für eine ermutigende, tröstliche Worte für ein Volk, das gerade völlig am Tiefpunkt ist. Ja, sagt Gott, jenseits der Gefangenschaft gibt es ein wieder nach Hause kommen. Ein Zurückkommen in die alte Heimat. Und die Verse 18 bis 20, sie beschreiben dann diese Wiederherstellung des Landes, des Volkes. Und in einer solchen Beschwingtheit wird es dort beschrieben, es ist fast so, als wie wenn der Frühling durchbricht nach einem harten Winter. Es sind Worte, die ganz ähnlich schon klingen wie bei Jesaja in Kapitel 35, wo es auch um die Heimkehr, um die Erneuerung von Israel geht. Und es heißt dort, in diesen Tagen wird man wieder fröhliche Gesänge und Loblieder in den Straßen hören. Kinder werden geboren werden, das Volk wird erstarken, Jerusalem wird wieder aufgebaut. Das ganze Land wird neu aufblühen unter einem neuen Herrscher, der in enger Beziehung zu dem lebendigen Gott steht. So heißt es in Vers 22, werdet ihr denn mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Diese Vorhersagen haben sich bei der Rückkehr aus Babel allerdings nur zum Teil erfüllt. Die Zurückgekehrten unter Esra, unter Nehemia, unter Zerubabel, es waren ja drei Wegführungen, aber auch wieder drei Zurückführungen, sie haben tatsächlich manches von dem erlebt, was hier geschrieben steht, aber einiges steht dennoch aus. Und es wird sich erst erfüllen, wenn der wahre Hirte, der Messias Jesus, von dem wir dann in Kapitel 31 lesen, wenn er seine Herrschaft aufbauen wird, sein Königreich, wenn er sein Volk weiden und hüten wird, so wie ein guter Hirte es eben tut. Vermutlich fällt dies dann in die Zeit des sogenannten Millenniums, das tausendjährige Friedensreich Gottes. All die perfekten Bedingungen, die nämlich hier beschrieben werden, wenn Gott all ihren Mangel ausfüllen wird und sie in völliger Harmonie mit ihrem Gott leben werden, das weist auf eine noch ausstehende Verheißung hin, die erst in der zukünftigen Welt stattfinden wird. Auch vieles, was hier beschrieben wird über diesen kommenden Herrscher, diesen Machthaber, das kann niemand anderes erfüllen als nur Jesus Christus allein. Er ist der Priester, der uns zu Gott bringt. Er ist der König in Ewigkeit, dessen Reich kein Ende haben wird. Und der Höhepunkt dieses Abschnitts ist schließlich die Zusage Gottes, mit Israel einen neuen Bund zu schließen. Unser zweiter Schwerpunkt. Der Gott, der die Dinge neu macht. Ein neuer Bund wird angekündigt. Die jüdische Geschichte ist voll von mehreren Erneuerungen Gottes oder des Bundes Gottes mit seinem Volk. Erneuerungen, die zeitweise Segen gebracht haben für das Volk, aber die oft nicht durchschlagend, nicht langanhaltend waren. Das fünfte Buch Mose zum Beispiel berichtet von einer Neuerung des Bundes unter Mose, bevor sie in das gelobte Land eingezogen sind. Außerdem führte Josua das Volk kurz vor seinem Tod auch nochmal in einer Bundesbestätigung an, ging ihnen voraus, hat sie gefragt, wem wollt ihr dienen? Oder der Prophet Samuel rief das Volk dazu auf, seine Versprechen gegenüber Gott zu erneuern, 1. Samuel 12. Und auch später nochmal Hiskia, Josia, sie alle führten das Volk zu großen Tagen der Erneuerung. Da gab es Erweckungen, indem sie die Menschen zurück zu Gott, zu seinen Geboten geführt hatten. Aber bei allem Erfreulichen waren diese Zeiten oft nichts Beständiges, nichts Langanhaltendes, keine Veränderung, die von Dauer war. Und das sollte sich mit dem neuen Bund nun ändern. Denn es reicht eben nicht aus, wenn wir nur unsere Umgebung verbessern, unsere Moral, unsere ethischen Einstellungen korrigieren, an der Schraube ein bisschen drehen und an der Schraube ein bisschen drehen. Und dabei verpassen wir doch das Hauptproblem der Sünde in den Griff zu bekommen. Gott muss die Herzen der Menschen erneuern. Hier muss Veränderung stattfinden, damit Menschen anfangen, ihn zu lieben und seinen Willen gerne tun. Deshalb war der neue Bund nötig, der den alten Bund ersetzt, der ja schon fast über 1000 Jahre seit Mose umgesetzt wurde. Ein Bund, der eben früher nur das Verhalten lenken konnte, versucht hat zu steuern, aber eben nicht den Charakter verändern konnte. Das konnte erst der neue Bund, der uns in Kapitel 31 nun berichtet wird. Und da wollen wir die Verse 31 bis 34 gemeinsam lesen. Der neue Gnadenbund heißt es hier in der Überschrift mit beiden Häusern Israels. Wisset wohl, es kommt die Zeit, so lautet der Ausspruch des Herrn, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht einen solchen Bund, wie ich ihn mit ihren Vätern damals geschlossen habe, als ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Einen Bund, den sie gebrochen haben, nicht Gott. Ein Bund, den sie gebrochen haben, obwohl ich Herrenrecht über sie hatte. So lautet der Ausspruch des Herrn. Nein, darin soll der neue Bund bestehen, den ich mit dem Haus Israel nach dieser Zeit schließen werde. So lautet der Ausspruch des Herrn. Ich will mein Gesetz in ihr Inneres hineinlegen und es ihnen ins Herz schreiben und will dann ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Da braucht dann niemand mehr seinem Nächsten und niemand seinem Bruder Belehrung zu erteilen und ihm vorzuhalten, lernt den Herrn erkennen, denn sie werden mich allesamt erkennen, die Kleinsten wie die Größten. So lautet der Ausspruch des Herrn, denn ich will ihnen ihre Schuld vergeben und ihre Sünde nicht mehr gedenken. Die spannende Frage ist nun, worin besteht das wirklich Neue? Was ist der Unterschied, der entscheidende Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund? Und für wen gilt er überhaupt? Im alten Bund vom Sinai war Gottes Gesetz auf Steintafeln geschrieben, die konnte jeder lesen. Im neuen Bund ist Gottes Gesetz ins Herz eingeschrieben. Im alten Bund war es vor allem äußerlich, eher national gedacht. Der neue Bund ist etwas Innerliches, Persönliches, bei dem der Mensch ein neues Herz bekommt, das von Gott gereinigt ist und erneuert. Der alte Bund hat versucht, das Verhalten zu korrigieren, zu kontrollieren. Aber der neue Bund, der ändert den Charakter so, dass die Menschen gerne Gott lieben, einander lieben, gerne Gottes Willen tun wollen in ihrem Leben. Nun steht also nicht mehr dieses Du sollst im Vordergrund. Sollst das machen, das sollst nicht machen, das sollst wieder tun, das sollst du nicht machen, sondern es steht dieses Ich will. Ich will gerne Gott gehorchen. Vom Du sollst zum Ich will. Im alten Bund war der Mensch überhaupt nicht in der Lage, die Bedingungen des Bundes zu erfüllen. Seine Sündhaftigkeit stand ihm dauernd im Wege. Im neuen Bund gestaltet Gott das Herz des Menschen so um, dass es den Anforderungen des Gesetzes genügt. Das heißt zusammengefasst, Gottes Gesetz ist im alten wie im neuen Punkt der Dreh- und Angelpunkt des Verhältnisses zwischen Gott und seinen Menschen. Nur im einen Fall wird das Gesetz dem Menschen äußerlich vorgelegt, den Steintafeln. Und im neuen Bund hingegen wird das Gesetz zu einem inneren Lebenselement, das dem Menschen hilft, im Willen Gottes unterwegs zu sein. Also beide Bünde haben dasselbe Ziel, Gottes Gebote, Gottes Willen zu erfüllen. Aber der Weg dahin ist unterschiedlich. Im alten Bund ist das Gesetz mit seinen Forderungen die treibende Kraft gewesen. Und jetzt im neuen Bund ist die Gnade der Sündenvergebung die helfende Kraft. Nicht mehr die Peitsche, die uns antreibt, sondern der Geist Gottes. Die Gnade hilft uns darin zu leben. Kurz gesagt, Gebot und Forderung im alten Bund, Gnade und Gabe im neuen Bund. Die nächste Frage ist noch, für wen gilt nun dieser neue Bund? Gilt er nur für Israel oder auch für uns heute? Ausgehend von unserem Kontext hier im Buch Jeremia wird natürlich zunächst das Volk Israel hier angesprochen. Gott schließt diesen neuen Bund in Jeremia 31 mit dem Haus Juda, so haben wir es gelesen, und dem Haus Israel. Es ist ein Bund, den die Juden in den letzten Tagen erfahren werden, wenn sie ihren Messias erkennen, wenn sie ihre Sünden bereuen. Darüber lesen wir auch zum Beispiel in Zacharia 12 und 13 noch mehr. Doch beim weiteren Blick in Gottes Wort und insbesondere ins Neue Testament auch hinein, merken wir, dass dieser neue Bund der Bund der Gnade ist, der seine Erfüllung in Jesus Christus fand. Das vollbrachte Werk Jesu am Kreuz ist die Grundlage des neuen Bundes. Deshalb konnte Jesus auch beim letzten Abendmahl, Passamahl, mit seinen Jüngern diese Brücke schlagen vom alten Bund zum neuen Bund. Mit den Worten, dieser Kelch, den er rumgereicht hatte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. So hat Jesus den neuen Bund eingesetzt. Er war der Stifter, er war der Mittler des neuen Bundes, so sagt es der Hebräerbriefschreiber mal in Kapitel 8, in Kapitel 10. Er ist der neue, lebendige Weg zu Gott, für Juden gleichermaßen wie für Heiden. Das heißt, für uns heute, jeder, der sein Vertrauen ganz auf Jesus Christus setzt, darf heute schon Teilhaber dieses neuen Bundes sein, darf an Israels geistlichen Segnungen Anteil haben. Das heißt allerdings nicht, dass die Gemeinde des Neuen Testamentes Israel ersetzt hat oder irgendwie beiseite geschoben hat. Es vertreten fälschlicherweise die Anhänger der sogenannten Ersatztheologie. Aber das Gegenteil ist der Fall. Auch auf Israel wartet eine wunderbare Zukunft. Paulus bestätigt das im Römerbrief, Kapitel 11 bis 13. Und zwar dann, wenn Gott sein Volk aus der endzeitlichen Trübsal herausretten wird, wenn er wiederkommen wird auf diese Erde, sein Königreich aufbauen wird. Und Gott sagt sogar direkt im Anschluss hier an diese Verse des Neuen Bundes, dass es leichter wäre, dass Sonne, Mond und Sterne ihre Laufbahnen verändern oder ganz aufhören, als dass Gott seine Versprechen brechen würde für Israel. Also deutlicher könnte man es kaum formulieren. Gott gibt sein Volk nicht auf. Wir kommen zum Schluss. Der Gott, der die Dinge neu macht, er verspricht also seinem Volk hier im Buch Jeremia eine hoffnungsvolle Zukunft nach dem Exil. Und er kündigt in diesem Zusammenhang auch den neuen Bund an, der sich in Jesus erfüllt hat. Wir heute dürfen als Wiedergeborene in diesem neuen Bund leben, wandeln. Davon haben wir vorher schon gesungen. Und zwar so, wie es auch der Prophet Hesekiel in Kapitel 36 angekündigt hat. Verse 26 von Hesekiel 36. Da heißt es, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Hesekiel, er präzisiert hier nochmal die Verheißung, die auch Jeremia genannt hatte, indem er das Wunder des Heiligen Geistes hier schon mit ergänzt, der in den Gläubigen Wohnung nimmt und bewirkt, dass die erlöste Schar eben nun gerne von ganzem Herzen heraus nach Gottes Geboten und nach seinem Willen lebt. Er gibt uns die Kraft dazu. Wohl uns also, wenn wir diesen Geist Gottes in unserem Inneren immer mehr wirken lassen, ihm immer mehr Raum geben, damit sich diese Vorhersage auch in unserem Leben morgen und übermorgen umsetzen können. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns Menschen nicht aufgibt. Ein Gott, der ja sein Volk so viele Jahrhunderte, ja Jahrtausende hindurch begleitet, bewahrt hat, auch wenn es so oft auf Abwegen unterwegs war, sich entfernt hatte von dir, du gingst ihnen entgegen. Du hast Hoffnung gegeben. Auch wenn immer wieder Gericht nötig war, aber nach dem Gericht kam die Heilsbotschaft. Danke, ja, dass du ein Gott bist, der auch uns immer wieder Hoffnung gibt. Und wir danken dir so sehr, dass du, Herr Jesus, alles Gericht auf dich genommen hast. Alles Gericht, das unsere Sünden, unsere Schuld mit sich bringen müsste. Danke, dass du es getragen hast, dass du dafür gesühnt hast und dass wir nun leben dürfen durch dich, dass wir Vergebung der Schuld haben dürfen, dass wir ja deine Gnade täglich erleben dürfen und in dieser Gnade leben dürfen. Hilf uns, dass wir das immer mehr begreifen, was es heißt, in diesem neuen Bund zu wandeln, von dir her zu denken, diese Kraft von dir zu bekommen, weil du in unserem Herzen wohnst. Danke dafür, dass du mit uns weitergehst und dass du ein Gott bist, der uns unendlich liebt und niemals aufgibt. Amen.